Ich denke, ihr wisst alle, was Logik bedeutet. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen, aus dem Wort Logos. Damit ist es verwandt und Logos bedeutet auch Wort und bezeichnet die Lehre vom folgerichtigen Denken. Wenn etwas logisch ist, dann ist es folgerichtig gedacht. Man geht von einer Voraussetzung aus und baut folgerichtig darauf aus. Dazu gibt es viele banale Beispiele, auch in unserem Alltag. Ich nenne mal eins: Je schneller ein Auto fährt, desto mehr Benzin verbraucht es. Das ist logisch. Oder eine Firma sucht in der Stellenanzeige nach neuen Mitarbeitern und es ist logisch, dass sie solche sucht, die hochqualifiziert sind, erfahren und tüchtig sind. Auch in der Bibel gibt es viele Beispiele für Logik natürlich. Zum Beispiel in den Sprüchen, da lese ich auch mal einige vor. Zu einem Dummkopf passen keine vernünftigen Worte. Das ist logisch. Wer einen nichtsnutzigen und charakterlosen Sohn hat, kennt nur Sorge und Leid. Wer ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Das ist auch alles sehr logisch. Und dann noch eine Aussage: Gott, der Herr, ist wie eine starke Festung. Wer auf ihn vertraut, ist in Sicherheit. Diese Verse machen also eine Aussage, auf die dann folgerichtig aufgebaut wird. Das ist logisch. Unlogisch dagegen bedeutet, dass etwas nicht folgerichtig gedacht ist. Wenn jemand unlogisch denkt, dann kann uns das entweder ärgern, zum Beispiel bei unseren Ehepartnern, oder aber auch belustigen, zum Beispiel bei kleinen Kindern. Vielleicht kennen die Älteren hier unter euch dieses Scherzgedicht eines unbekannten Dichters. Ich kann mich daran erinnern, als wir noch Kinder waren, mein Bruder und ich, dann gingen wir zu unserem Vater und sagten: Papa, erzähl uns mal eine Geschichte. Und dann erzählte er immer dieses oder zitierte dieses Scherzgedicht. Das hat uns dann etwas geärgert. Aber ich lese es mal vor. Ich denke, viele kennen das auch oder auch nicht. Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend im Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Ja. Und ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot angestrichen war. Neben ihm eine alte Schrulle, zählte kaum erst 16 Jahre. In der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Und so geht das immer weiter, aber das will ich euch jetzt ersparen. Hier werden also lauter Behauptungen aufgestellt, die im nächsten Moment durch eine weitere Behauptung wieder für ungültig oder falsch verkehrt erklärt werden. Das Ganze ist irgendwie unsinnig und paradox, aber es amüsiert uns irgendwie. Aber auch in der Bibel gibt es einige Behauptungen, die nicht folgerichtig abgeleitet werden, die unlogisch sind. Sie sind so absurd, so widersinnig, dass man ohne weiteres sogar von der Unlogik Gottes reden könnte. Aber auch wenn Gott Aussagen macht, die für uns Menschen manchmal unlogisch sind, so sind sie doch immer theologisch. Das heißt also gottlogisch. Es gibt Unlogisches in der Bibel, das uns vielleicht schon gar nicht mehr auffällt, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Aber diese Unlogik Gottes, diese spezielle Theologik ist ganz wunderbar und wird deshalb von Menschen, die Gott vertrauen, doch wieder logisch. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich denke, das ist klar. Sie wird wieder vernünftig für den Glaubenden. Ich will einfach mal einige Beispiele aus der Bibel nennen, Und wir wollen über einige dieser unlogischen Behauptungen nachdenken. Die beiden Briefe von Paulus an die Korinther zum Beispiel sind so eine Quelle, in der es so wimmelt von Unlogik, von der Unlogik Gottes. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Korinther 23, Vers 24, ja, das funktioniert. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Er ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Und das ist zunächst mal völlig logisch, dass die Juden sich darüber ärgern. Einen gekreuzigten Messias, da haben die sich drüber geärgert. Unter dem Messias haben die einen verstanden, der kam und eben nicht gekreuzigt wurde, sondern der mit Erfolg die Römer vertrieben hätte und ihre Nation wieder stark gemacht hätte. Das war der Messias, auf den sie warteten. Aber ein Messias am Kreuz, da haben sie sich drüber geärgert. Das ist also völlig logisch. Auch für die Heiden ist ein Messias, wenn sie auch nicht in dem Sinne so auf ihn gewartet haben, aber damit verbinden sie Retter und Sieger. Und ein Retter und Sieger, der am Kreuz hängt, das ist Torheit für die Dummheit. Also das ist alles ganz logisch. Und dann fährt Paulus weiter fort, für die aber, die berufen sind, das heißt für die Menschen also, die an den Gott der Bibel glauben wollen, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist ganz unlogisch. Aus 1. Korinther 2, Vers 5, da wissen wir, unser Glaube beruht oder basiert auf Gottes Kraft. Das können wir verstehen, das ist wieder logisch. Eine Basis muss belastbar sein, stark sein, Kraft ist gut. Aber in Kapitel 1, Vers 18, Vers 23, die stehen jetzt nicht alle an der Wand, das müsst ihr mir so glauben, oder auch in 2. Korinther 13, Vers 4, da finden wir eine völlig unlogische Definition von Gottes Kraft. Man könnte sozusagen eine Gleichung aufstellen. Gottes Kraft ist gleich das Wort vom Kreuz, ist gleich Christus gekreuzigt, ist gleich in Schwachheit gekreuzigt. Also folgende Gleichung stellt die Bibel auf. Gottes Kraft gleich in Schwachheit gekreuzigter Christus, gleich Basis für meinen Glauben, gleich Grundlage für mein Leben. Das ist Gottes Logik. Völlig unlogisch für den Nichtglaubenden. Also nochmal, das Wort vom Kreuz, das heißt, das, was am Kreuz passiert ist. Jesus Christus hing elend und sterbend am Kreuz, scheinbar gescheitert. Das ist für die Logik der Nichtglaubenden nur Torheit, Dummheit, Narrheit, Verrücktheit, albernes Geschwätz, dumme Rede, was immer man auch da einsetzen könnte. Dieses Wort vom Kreuz ist für sie nur blödsinnig. So heißt das da in der Bibel. Könnte man so übersetzen. Blödsinnig für die Nichtglaubenden. Aber das Wort vom Kreuz, der Logos vom Kreuz, ist Gottes Logos, Gottes Wort. Und Gottes Wort ist nie nur Information allein, sondern auch immer ein Wirkwort. Gottes Wort bewirkt etwas. Es passiert was. Es ist kein leeres Wort, wie wir das vielleicht von Politikern gewöhnt sind. Zum Beispiel hat Gott durch sein Wort den Himmel und die Erde erschaffen. Und dieses Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft für die, die glauben. Ich habe das gerade schon gesagt. Und das Wort Kraft, im Griechischen steht da Dynamis oder Dynamis. Da kennen wir unser Wort Dynamit her. Das ist also eine ganz, im Griechischen, dieses Wort Dynamis heißt, oder kann man, ist eine ganz konkrete Krafttat mit gemeint. Es ist also eine explosive Kraft, eine innewohnende Kraft, eine Fähigkeit, Vollmacht. Eigentlich ist Gott selbst diese Kraft. In Matthäus 26, Vers 64, da sagt Jesus Christus einmal zu dem hohen Priester, worüber der sich sehr ärgert: Ich werde zur Rechten der Kraft oder der Macht, da steht Dynamis, sitzen. Und damit meinte er Gott, die personifizierte Kraft. Das Wort vom Kreuz bedeutet also, Christus gekreuzigt ist gleich Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist göttliche Unlogik. Und ich frage mich und ich frage dich, ob dir das so bewusst ist, dass dein Glaube, auch wenn er noch so schwach ist, vielleicht hast du nur so eine Art Senfkorn-Glaube. Senfkorn ist das kleinste Korn wohl, was es gibt. Wenn du nur so eine Art Senfkorn-Glauben hast, dass du trotzdem auf der Basis von Gottes gewaltiger Kraft stehst. Dein schwacher Glaube, dein vielleicht klitzekleiner Glaube steht in Verbindung mit derselben Kraft Gottes, mit der er auch das Universum erschaffen hat. Da gibt es weitere Unlogik Gottes oder auch Widersinnigkeiten, Paradoxien. Da steht im 2. Korintherbrief, ihr erinnert euch auch an das Lied, was wir vorhin gesungen haben, da sagt Paulus, diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Oder auch in 2. Korinther 6, Vers 10, da spricht Paulus von sich als Traurige, aber alle Zeit uns freund, als Arme, aber viel reich machend, als nichtshabend und doch alles besitzend. Lauter scheinbare Unsinnigkeiten. Oder in 2. Korinther 12, ich übersetze das mal ein bisschen frei, da sagt Paulus, nachdem er also vorher von seinem schlimmen körperlichen Problem, diesem Stachel, berichtet hat, und dass er dreimal intensiv zu Gott deswegen um Hilfe gefleht hat, so vielleicht, Herr, denk doch nur mal daran, wie viel effektiver ich wäre, wenn du dieses Problem in meinem Leben wegnehmen würdest, entfernen würdest. Es hält mich in meinem Dienst zurück. Es behindert dein Werk. Ich könnte noch größere Dinge tun für dich, wenn du dieses Problem heilen und mir meine Kraft zurückgeben würdest. Und Gott sagt, super Gebet, Paulus, ich nehme dein Problem weg. So ein Gebet kann ich nur erhören. Natürlich hat Gott das nicht gesagt. Gott hat gesagt, nein, Paulus, ich nehme dein Problem nicht weg. Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist nur in den Schwachen mächtig. Wie absurd. Und Paulus resigniert nicht wegen dieser Botschaft von Gott, sondern sagt in Vers 10, Vers in 2. Korinther 12, Vers 10, deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, nicht weil er jetzt ein Masochist wäre, nein, sondern er sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was für eine Unlogik aus menschlicher Sicht. Manche Menschen denken ja, ein richtiger Christ, der müsste von morgens bis abends fröhlich sein. Er musste unerschütterlichen Mut haben. Er müsste, und wenn es unter irgendwelchen Umständen nur leiseste Anzeichen von Angst, von Furcht oder Niedergeschlagenheit zu erkennen gibt, dann ist das der Beweis dafür, dass es ihm an Vertrauen, an Glauben mangelt. Aber im zweiten Korintherbrief erkennen wir, und ich habe das jetzt nicht alles gelesen, was da steht, Paulus war Mensch. Er war traurig. Er vergoss viele Tränen. Er verzweifelte am Leben. Er war bedrückt, ratlos, gab auch schon mal die Hoffnung auf. Christen sind nicht so eine Art Engelwesen. Christen sind Menschen. Sie leben in einer gefallenen Welt. Christen sind schwach und haben Angst und sind trotzdem stark. Sie werden besiegt und doch nicht vernichtet. Sie sind traurig und gleichzeitig fröhlich. Auch wenn sie nichts besäßen, besäßen sie doch alles. So ist ein Christ. Christen bestehen aus Fleisch und Blut und sie sind mit Schwachheit und Zerbrechlichkeit behaftet. Sie sind, sagt Paulus, wir haben das gerade gehört, sie sind wie ein zerbrechliches Gefäß aus Erde. Und da hinein verpackt Gott diesen Schatz des Glaubens, diese Herrlichkeit Gottes, diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Es ist so, als ob ein Autobauer einen 500 PS Motor nicht in eine tolle Porsche Karosserie einbaut, sondern in eine alte Schrottkarre. Das wäre absurd. Aber Gott kommt es nicht auf einen äußerlich perfekten Christen an, sondern auf einen herrlichen Christus in diesem Christen. Und für Gott ist dieser Schatz so immens wertvoll, dass er nicht will, dass eine eindrucksvolle Verpackung davon ablenkt. Für ihn kommt die Schönheit des Schatzes durch die Gewöhnlichkeit des Gefäßes noch besser zur Geltung. Vielleicht sitzt du hier, bist Christ und denkst, mein Körper ist aber nicht schwach. Ich bin nicht zerbrechlich, ich bin jung, ich fühle mich stark und attraktiv. Mag ja sein. Aber Gott sagt dir, im Vergleich zu diesem prachtvollen Schatz in dir, im Vergleich zu dem ewigen Leben in dir, im Vergleich zu dem Heiligen Geist in dir, bist du wie ein zerbrechliches, unattraktives Gefäß aus Erde. Wenn ich hier oben stehe und euch so sitzen sehe, dann wird mir bewusst, welches Risiko Gott mit euch eingegangen ist. Auch mit mir natürlich. Eugene Peterson ist ein Bibellehrer, der hat mal gesagt, ich glaube, die Gemeinde besteht zu gleichen Teilen aus Mysterium und Chaos. Warum ist das so? Ihr wisst es, aber ich sage es euch nochmal, Leute. Es gibt keine perfekten Menschen und es gibt keine perfekten Christen. Und deswegen gibt es auch leider immer wieder Chaos in gewisser Hinsicht. Jetzt ist vielen zwar klar, dass sie selbst nicht perfekt sind, erwarten aber dann von anderen, dass sie perfekt funktionieren. Das fängt schon an, wenn man bei Aldi an der Kasse steht und eine lange Schlange ist vor einem. Und man erwartet, dass die Kassiererin perfekt funktioniert und dass ein Artikel nach dem anderen da durchzieht. Aber wehe, sie macht einen Fehler. Wehe, da funktioniert nicht so etwas, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es gibt einen Stau und irgendwie einen Aufenthalt. Und dann ruft sie dann den Geschäftsführer, der muss an die Kasse ran und irgendwas richtig machen. Dann ärgern wir uns. Da ist jemand, der hat nicht perfekt funktioniert. So sind wir. Nobody is aber perfect. Es gibt keine perfekten Ältesten. Und es gibt auch keine perfekten Prediger. Es gibt keine perfekte Band. Es geht immer etwas schief, weil immer unperfekte Menschen beteiligt sind Christen machen immer wieder Fehler. Aber pass auf, nicht, dass ich da jetzt missverstanden werde. Wenn du etwas schlecht machst, ist das nicht damit zu entschuldigen, dass du nicht perfekt bist. Das kann man auch nicht sagen. Bekenn deine Fehler, aber versuch nicht perfekt zu sein. Und gehe gnädig mit anderen Menschen, mit anderen nicht perfekten Menschen um. Versteht ihr das? Ihr dürft Fehler machen. Aber wenn ihr sagt, ja, ich habe halt einen Fehler gemacht, ich bin nicht so schlimm, ich bin ja auch nicht perfekt. Das wäre nicht richtig gedacht. Man muss Fehler bekennen, aber nicht gleichzeitig den Wunsch haben, perfekt zu sein. Das nicht, das wird nicht funktionieren. Aber seid gnädig mit anderen Menschen, die nicht perfekt sind. Selbst wenn es dir gelingen sollte, es gibt ja einige Spezialisten, wenn es dir gelingen sollte, perfekt zu sein, auf irgendeinem ganz speziellen Gebiet, dann bist du auf anderen Gebieten so schrecklich unperfekt, dass man nur schlecht mit dir zusammenarbeiten kann. Überhaupt ist es sehr schwierig, mit Menschen zu leben, die perfekt sein wollen. Gott kann es sich leisten, mit unperfekten, schwachen Menschen zu arbeiten. Und er hat beschlossen, in ganz gewöhnlichen und dickköpfigen Menschen, wie ich einer bin und ihr es seid, zu wohnen. Jetzt wissen wir zwar also um diesen Schatz, das wollen wir mal glauben in uns Christen, das glauben wir doch, oder? Das Problem ist aber oft die menschliche äußerliche Hülle. Wir stellen immer wieder typische Schwächen fest, bei uns vielleicht oder auch bei anderen, diese nervigen Temperamente bei den anderen, stellen wir alles immer wieder fest und denken sogar, dass jemand überhaupt kein echter Christ sein kann, wenn an ihm Spuren dieses zerbrechlichen Gefäßes zu sehen sind. Und das Äußere stößt uns manchmal bei anderen so sehr ab, dass wir den göttlichen Schatz in ihnen vergessen. Oder anders, wir merken bei uns selber, dass unser Gottvertrauen und unser Zweifel parallel laufen. Aber haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass gerade in einem Gefäß des Zweifels der Schatz eines echten Glaubens umso wunderbarer in Erscheinung treten kann? Christsein ist eben nicht allein eine Angelegenheit des Schatzes in mir. Christsein ist auch nicht allein eine Angelegenheit des zerbrechlichen Gefäßes mit seinen Schwächen und Macken. Christsein, christlicher Glaube, ist eine Angelegenheit des Schatzes in zerbrechlichen Gefäßen. Das gehört zusammen. Wir lernen also aus 2. Korinther 12, Vers 9, wenn Gott sagt, meine Kraft wird gerade in Schwachheit vollbracht, da lernen wir, christlicher Glaube bringt nicht die Beseitigung der Schwachheit. Noch ist er eine Offenbarung, eine reine Offenbarung göttlicher Kraft. Es ist die Offenbarung göttlicher Kraft in menschlicher Schwachheit. Christlicher Glaube bringt keine engelgleichen Wesen hervor, sondern menschliche Wesen, in deren Schwachheit sich göttliche Kraft entfalten kann. Und das kann zum Beispiel für dich als Christ heißen, dein Glaube ist nahe daran, Gott zu erfassen. Gleichzeitig hast du die Frage, ob du doch im Irrtum bist. Du hast für Gott zum Beispiel etwas Starkes geleistet. Gleichzeitig wird dir deine eigene Unfähigkeit total bewusst. Du bist mutig und bemerkst deine innere Angst. Du freust dich an Gott und du fühlst dich gleichzeitig elend. Diese Gegensätze sind der Beweis für den Schatz in dir und nicht der Beweis, dass du ein schlechter Christ bist. Vergiss das nicht. Diese Gegensätze sind ein Beweis des Schatzes in dir und nicht der Beweis dafür, dass du ein schlechter Christ bist. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. Was für eine menschliche Unlogik. Was für eine göttliche Logik. Wir denken, wo Traurigkeit ist, kann keine Freude sein. Wo Tränen sind, kann kein Lob sein. Wo Schwachheit ist, da kann keine Kraft sein. Wo Zweifel sind, kein Glaube. Aber Gott lässt zum Beispiel Freude gerade in Traurigkeit aufblühen. Göttliche Geduld lässt er vielleicht gerade in einem Menschen entstehen, der von Natur aus ungeduldig ist. Und echte Demut findet man vielleicht gerade in einem von Natur aus. Kraft Gottes ist da in einem Christen mit schwacher Veranlagung. Hast du eine schwache Veranlagung? Musst du jetzt nicht antworten. Hast du eine schwache Veranlagung? Dann kann der Schatz Gottes in dir, aus dir, umso herrlicher strahlen. Ich lese 2. Korinther 4, Vers 7 noch einmal etwas anders. Gott hat sich entschieden, diesen herrlichen Schatz, diesen kostbaren Glauben an einen herrlichen Christus, das ewige Leben, den Heiligen Geist, hier auf dieser Erde nicht in engelgleiche, starke, gewaltige Wesen zu verpacken, sondern in schwache, fehlerhafte Menschen, die sich aber entschieden haben, diesem Christus zu vertrauen. Gott hat das getan, damit niemand auf die Idee kommt, dieser Schatz könnte irgendetwas mit menschlicher Kraft, mit menschlicher Fähigkeit oder menschlicher Logik zu tun haben, sondern Gott hat es getan, damit ganz deutlich wird, dass die unwahrscheinliche Kraft dieses Schatzes nur von ihm selbst kommen kann. Und zum Schluss, es gibt noch etwas ganz Unlogisches, Paradoxes in der Bibel. Und das ist Gnade. Oder findest du Gnade logisch? Findest du es logisch, dass zum Beispiel in einem Gleichnis, das Jesus Christus erzählt, als er hier auf der Erde war, da erzählt er also einmal die Arbeiter, die am Ende eines Tages nur eine einzige Stunde gearbeitet haben, die bekommen den gleichen Lohn wie die, die den ganzen Tag in glühender Hitze geschuftet hatten. Und das ist ungerecht, beschweren sich die Arbeiter bei ihrem Arbeitgeber. Und der ist also ein Bild von Gott, der sagt, der fragt sie, ärgert ihr euch etwa, dass ich gnädig bin? Ärgerst du dich über die Gnade Gottes bei anderen? Hast du dich schon mal darüber geärgert? Gnade ist niemals gerecht und nicht logisch. Sie ist immer unverdient. Der Theologe Philipp Yancey, der erzählt in seinem Buch Auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Das ist leider vergriffen. Da erzählt er eine Geschichte, die er einmal in einer Gemeinde erlebt hat und in der es um diese Gnade geht. Und die will ich euch zum Schluss noch vorlesen, bevor wir dann das Abendmahl feiern wollen zusammen. Er schreibt, wie Gnade in Aktion aussieht, das habe ich in einer nachhaltigen Lektion vom Umgang meiner Gemeinde mit Adolphus kennengelernt, einem jungen Schwarzen mit wildem, zornigem Blick. Erfahrungsgemäß hat jede Gemeinde, die im Zentrum einer Großstadt beheimatet ist, wenigstens einen Adolphus. Er war eine Zeit in Vietnam stationiert gewesen und aller Wahrscheinlichkeit nach hatten seine Probleme dort ihren Anfang genommen. Er konnte einen Job nie längere Zeit behalten. Seine Wutausbrüche und sein verrücktes Verhalten brachten ihn gelegentlich in eine Anstalt. Wenn Adolphus am Sonntag seine Medizin nahm, war er umgänglich. Andernfalls verlief der Gottesdienst aufregender als gewöhnlich. Zum Beispiel begann er in der hintersten Bank und kletterte über alle Bankreihen, bis er vorn am Altar angekommen war. Oder er hob während eines Liedes die Hände und machte obszöne Gesten. Oder er trug Kopfhörer, um statt der Predigt Rapmusik zu hören. Zum Gottesdienst gehörte die sogenannte Zeit der Gebete der Gläubigen. Wir standen alle auf und einzelne sprachen spontan ein Gebet, baten um Frieden in der Welt, um Heilung für Kranke, um Gerechtigkeit in unserer Stadt. Herr, erhöre uns, antworteten wir nach jeder Fürbitte im Chor. Adolphus kam bald auf den Gedanken, dass die Gebete der Gläubigen für ihn eine ideale Plattform darstellten, persönliche Anliegen zu äußern. Herr, danke, dass du Whitney Houston und ihren herrlichen Körper geschaffen hast. Nach einer irritierten Pause murmelten einige ein schwaches Herr, erhöre uns. Herr, danke für den großen Plattenvertrag, den ich letzte Woche unterschrieben habe und für all die guten Sachen, die mit meiner Band laufen, betete Adolphus. Diejenigen von uns, die Adolphus kannten, wussten, dass er nur fantasierte, aber andere bekräftigten mit einem aufrichtigen Herr, erhöre uns. Regelmäßige Gottesdienstbesucher lernten, bei Adolphus Gebeten mit dem Unerwarteten zu rechnen. Besucher hatten keine Ahnung, was sie davon halten sollten. Sie rissen die Augen auf und reckten die Hälse, um herauszufinden, woher denn diese ungewöhnlichen Gebete kamen. Adolphus bat zum Beispiel Gott, die Weißen in der Gemeinde zu richten, die Bürgermeister Harold Washington so unter Druck gesetzt hatten, dass er einen Herzanfall erlitt. Er zog über Präsident George Bush her, der Truppen in den Irak schickte, während auf den Straßen von Chicago Menschen ermordet wurden. Regelmäßig hielt er uns über die Fortschritte seiner Band auf dem Laufenden. Manche dieser Gebete stießen auf peinliches Schweigen. Einmal betete Adolphus, dass die Häuser der weißen Pastorenschurken diese Woche in Flammen aufgehen. Dieses Gebet fand keine Unterstützung. Adolphus war bereits aus 3 anderen Gemeinden ausgeschlossen worden. Er zog es vor, eine Gemeinde zu besuchen, in der Weiße und Schwarze zu Hause waren, weil es ihm Spaß machte, die Weißen zu schockieren. Einmal stand er in einer Sonntagsschulgruppe auf, in der ich lehrte und erklärte, wenn ich ein Maschinengewehr hätte, würde ich euch alle hier in diesem Raum erschießen. Wir Weißen waren schockiert. Eine Gruppe von Gemeindemitgliedern, darunter ein Arzt und ein Psychiater, nahmen sich Adolphus besonders an. Jedes Mal, wenn er einen Ausbruch hatte, nahmen sie ihn beiseite und sprachen die Sache mit ihm durch, wobei sehr häufig das Wort unangemessen vorkam. Adolphus, vielleicht ist dein Zorn berechtigt, sagten sie, aber es gibt angemessene und unangemessene Arten, diesen Zorn auszudrücken. Zu beten, dass das Haus des Pastors niedergebrannt wird, ist definitiv unangemessen. Wir erfuhren, dass Adolphus manchmal die ganzen 8 Kilometer zur Gemeinde zu Fuß ging, weil er sich die Busfahrkarte nicht leisten konnte. Einzelne Gemeindemitglieder begannen, ihm Mitfahrgelegenheiten anzubieten. Einige luden ihn anschließend zum Essen ein, die meisten Weihnachtsabende verbrachte er bei der Familie eines unserer Pastoren. Adolphus prahlte mit seinen musikalischen Fähigkeiten und bat um Aufnahmen in die Musikgruppe, die während der Abendmahlsfeiern sang. Es stellte sich heraus, dass er völlig unmusikalisch war. Nach dem Vorsingen bot der Chorleiter ihm einen Kompromiss an. Adolphus durfte mit den anderen singen, solange seine E-Gitarre nicht angeschlossen wurde. Wann immer die Gruppe danach zum Einsatz kam, stand Adolphus in ihrer Mitte und sang und spielte auf seiner Gitarre, die aber erfreulicherweise keinen Ton von sich gab. Im Allgemeinen funktionierte dieser Kompromiss recht gut, abgesehen von den Sonntagen, an denen Adolphus seine Medizin nicht genommen hatte und sich inspiriert fühlte, eine hüftkreisende Joe Cocker-Imitation auf die Bühne zu legen, während wir übrigen andächtig nach vorne kamen, um Brot und Wein zu empfangen. Es kam der Tag, an dem Adolphus um die Aufnahme in die Gemeinde bat. Die Ältesten befragten ihn über seinen Glauben, stießen dabei auf wenig Ermutigendes und beschlossen, ihm eine Art Probezeit zu gewähren. Er durfte Mitglied der Gemeinde werden, wenn er erkennen ließ, dass er verstand, was Christsein bedeutet, und wenn er es lernte, sich in der Gesellschaft anderer in der Gemeinde angemessen zu benehmen. Entgegen allen Erwartungen fand Adolphus' Geschichte ein Happy End. Er wurde ruhiger. Er fing an, die Gemeindemitglieder um Hilfe zu bitten, wenn er merkte, dass er wieder psychische Probleme bekam. Schließlich heiratete er sogar. Und beim 3. Anlauf wurde Adolphus schließlich als Mitglied in die Gemeinde aufgenommen. Und dann schreibt Jensi weiter, Gnade erreicht Menschen, die es nicht verdienen. Und für mich wurde Adolphus zu einem Symbol für Gnade. In seinem ganzen Leben hatte niemand je diese Art von Energie und Anteilnahme für ihn aufgebracht, die er bei uns gefunden hatte. Er hatte keine Familie, keine Arbeit, keine Stabilität. Die Gemeinde wurde für ihn zum einzigen Halt, Sie akzeptierte ihn trotz all seiner Ausfälle, mit denen er sich bislang Ablehnung eingehandelt hatte. Die Gemeinde gab Adolphus nicht auf. Sie gab ihm eine zweite Chance, eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste. Christen, die Gottes Gnade erfahren hatten, gaben diese an Adolphus weiter. Und diese hartnäckige, unerschöpfliche Gnade hinterließ in mir einen unauslöschlichen Eindruck davon, was Gott erträgt, wenn er sich dazu entscheidet, Menschen wie mich zu lieben. Soweit die Predigt.